온다.
기온다.
온다.
기온다.
온다.
기온다.
Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo zusammen zum sommerlichen Onda-Info Nummer 517. In Argentinien stellt Erinnerungsarbeit aus Sicht indigener Gruppen eine wichtige Säule im Kampf um Sichtbarmachung ihrer gewaltvollen Geschichte in den ehemaligen Kolonien dar. Wir hören eine Nachricht zur Erinnerung an das Massaker von Napalpí aus dem Jahr 1924.
Doch auch vor unserer eigenen Haustür ist Erinnerungspraxis ein umkämpftes Feld. In der Mitte Berlins wurde am 20. Juli das Humboldt-Forum eröffnet, das von verschiedenen Institutionen und Gruppen seit Jahren als koloniale Schatzkammer kritisiert wird. Zu diesem Thema hören wir eine Soundcollage namens Defund Humboldt-Forum.
Nachdem wir zu einer Cumbia der Berliner Band Tiki Tiki Ding Dong die Gedanken etwas schweifen lassen können, kommen wir zu einem Beitrag aus dem Nationalpark Tulum in Mexiko. Dort wird durch Massentourismus, Luxushotels und Bodenspekulation das einzigartige Ökosystem der Mangroven vernichtet.
Am Ende wird's nochmal musikalisch mit einem Beitrag vom August 2018, als der indigene Chor Chelalapi gemeinsam mit dem argentinischen DJ Lagartijeando den Berliner Club Maze zum Beben brachte.
Damit wünschen wir euch eine abwechslungsreiche Sendung, euer Onda-Info-Team.
Onda-Info? Nachrichten.
In Argentinien ist Erinnerungskultur im Hinblick auf die koloniale Vergangenheit ein Thema, bei dem es noch viel aufzuarbeiten gibt. Vor kurzem wurde in einem kleinen Ort in der nördlichen Provinz Chaco das 97. Jahr nach dem Massaker von Napalpí vom 19. Juli des Jahres 1924 erinnert. Am 19. Juli 1924 war die Siedlung der Qom Napalpí, die heute den spanischen Namen Colonia Aborigen trägt, von der Polizei am Boden und durch ein Militärflugzeug aus der Luft mit Gewehrfeuer angegriffen worden. Zuvor hatten die indigenen Gemeinschaften vor Ort gegen die Hungerlöhne und die Gewalt auf den staatlich geführten Baumwollplantagen demonstriert. In den Jahren 1911 bis 1956 wurden auf den Baumwollplantagen von Napalpí etwa 7000 indigene Personen zu SklavInnenarbeit gezwungen. Bei dem Massaker aus dem Jahr 1924 wurden etwa 500 Personen aller Altersgruppen durch die Polizei getötet. 97 Jahre nach der Tat, zur Erinnerungsfeier in der Gedenkstätte Napalpí, kamen nun neben den indigenen BewohnerInnen auch der regierende Provinzminister und der nationale Menschenrechtssekretär. Bei dem Trauerakt wurden auch neue Teile des Erinnerungsortes eröffnet und erstmals Hinweisschilder enthüllt, auf denen auf Spanisch und in den indigenen Sprachen der Mocowi und Qom die Tathergänge des Massakers beschrieben werden. Zentral war bei dem Trauerakt die Ehrung des Qom-Historikers Juan Chico, der erst vor einigen Tagen an Covid-19 verstorben ist. Die Fundación Napalpí, angeführt von dem verstorbenen Historiker Juan Chico, hatte es im vergangenen Jahr erreicht, dass an dem Erinnerungsort nach 12 Jahren intensiver Forderungen endlich auch die geraubten Gebeine von weiteren Indigenen begraben werden konnten. Die Gebeine stammen von 9 Qom-Indigenen, welche als Oberhäupter während der territorialen Kämpfe gegen die argentinischen Militärkampagnen der 1870er Jahre verstarben. Um das Jahr 1910 waren sie von dem deutschen Anthropologen namens Robert Lehmann Nietzsche in ein Museum der Stadt La Plata entwendet worden. Dort waren sie dann bis ins Jahr 2018 ausgestellt, bis sie auf Druck der indigenen Gemeinschaft von Napalpí und einer Vielzahl indigener Vereinigungen zurückgegeben wurden. Nun wurden jene Gräber eingelassen und symbolisch mit abgeschnittenen Stämmen des Quebracho-Baumes versehen, der eine starke Bedeutung für die indigenen Gruppen des Chaco besitzt.
Die Herstellung von Gerechtigkeit durch die Rückgabe von Gebeinen und Artefakten an beraubte Gruppen, wie wir es in Argentinien gesehen haben, lässt im Humboldt-Forum Berlins noch auf sich warten. Seit Jahren als koloniale Schatzkammer kritisiert, wurde dennoch das umstrittene museale Großprojekt eröffnet. Zu diesem Anlass hören wir in einem Video mit dem Namen Defund Humboldt-Forum, das die Coalition of Cultural Workers Against Humboldt-Forum und Decolonize Berlin gemeinsam erstellt haben. Für weitere Informationen dazu besucht die Seite ccfah.info.
Ein preußischer Brösel. Zurückgeblieben. Unter dem Palast der Republik vergessen. Schlecht gelaunt und das Reich vermissend, fristete er sein Dasein. Über Jahrzehnte wurde er ignoriert, belächelt. Demokratie war ihm ein Graus. Er wollte sein Preußen zurück. Er wollte endlich wieder jemand sein. Leute fingen an, ihn zu füttern, einfach aus Mitleid und damit er aufhöre zu jammern und poltern. Doch sein Hunger wuchs mit den Spenden und mit ihm sein Gepolter. Alte und neue Antidemokraten, Revisionisten und Rechtsnationale versammelten sich um ihn und er gewann an Selbstbewusstsein. Der Preußen Brösel und seine neuen Freunde setzten auf Kitsch, Planwirtschaft und Kaiserschmarrn. Doch die Bevölkerung war mäh und mäh. Dann schob der Staat Millionen von Euro in Richtung Schlossklan. Und Preußen Brösel wurde Humboldt-Forum. Sinn und Zweck, die außereuropäischen Sammlungen in die neue Mitte zu verschleppen. Im neokolonialen Blindflug wurde Relevanz in den Schlossklops gefüttert. Die Kritiker waren viele, aber Preußen Brösel fand sich schön und träumte Hohenzollern in groß, träumte neokolonial, träumte neoimperial, träumte Deutschland. So verschlang und verschlingt er, Stand Januar 2021, bereits 682.149.000 Euro und kein Ende in Sicht. Trotzdem verkauft sich das Humboldt-Forum als Geschenk an die Öffentlichkeit. Gemeinsam geerbt, sagt ihr. Genug mit den geklauten Geschenken. Eure Amnesie und Heuchlerei auf den Kopf gestellt, öffnet den Geldhahn in andere Richtungen. Defunding bedeutet geteiltes Erbe in Aktion. Defunding bedeutet, einen aufrichtigen und angemessenen Umgang zu entwickeln mit den generationsübergreifenden Traumata, die Kolonialismus und Imperialismus bis heute verursachen. Es bedeutet eine neue Ethik der Beziehungen, Gerechtigkeit und Respekt, symbolische und materielle Reparation. Es bedeutet, einen Defunding-Rat ins Leben zu rufen, der über die Verteilung von Mitteln an Berlins dekoloniale Kulturinitiativen entscheidet. Es bedeutet Entschädigung und die Rückgabe von Gebeinen und Vermächtnissen der Ahnen. Die Veröffentlichung der Inventarlisten, um Herkunft von Objekten zu offenbaren und sichere Orte zu schaffen für Personen, die vor den Krisen, ausgelöst durch Imperialismus und Kolonialismus, fliehen. Spreeufer ist der Definanzierung und Auflösung des Humboldt-Forums gewidmet. Wir sind Teil einer größeren Bewegung, die vor und jenseits von uns existiert und deren widerständige Geschichte die imperiale Vorstellung übersteigt. Über das Wasser schauend, gegenüber dem Humboldt-Forum, treffen wir uns am Spreeufer 6. Hier schließen sich Barzani Berlin und die Coalition of Cultural Workers Against the Humboldt-Forum zusammen in der gemeinsamen Vorstellung Eine Welt nach der Auflösung des Humboldt-Forums. Schließt euch an.
Wer kämpft denn für die Weltoffenheit, die Freiräume und all das, womit jetzt in Berlin Werbung gemacht wird? Wenn wir die Dinge gestalten, dann sollen wir auch diejenigen sein, die entscheiden, wie die Dinge heißen, wie sie aussehen und wofür sie inhaltlich stehen. Deswegen tear the shit down!
Corcovado. Y una tarde en la montaña oí cantar el Corcovado. Y vi tejiendo la araña sus redes sobre dorado. Y vi tejiendo la araña sus redes sobre dorado. El día también cantaba el Juan Polo al amanecer el día. Lo que me encontraba solo con eso me entretenía. Lo que me encontraba solo con eso me entretenía. Uepa.
Yo soy Darío Ferreira Piña y yo trabajo como ingeniero ambiental, guía de turistas.
Darío Ferreira Piña lebt seit 8 Jahren in Tulum und seit 13 Jahren an der Riviera Maya. Der sympathische Mann im Öko-Outfit ist Umweltingenieur und Touristenguide und kennt sich daher bestens aus.
Tulum lleva mucho tiempo siendo un centro turístico muy importante.
Tulum ist schon seit langem ein wichtiges touristisches Zentrum. Wegen seiner Ruinen, dem größten Unterwasserhöhlensystem der Erde und natürlich auch wegen seiner wunderschönen Strände.
Tulum liegt im mexikanischen Bundesstaat Quintana Roo auf der Halbinsel Yucatan, 120 Kilometer südlich der touristischen Hochburg Cancun. 1990 war Tulum ein verträumtes Städtchen mit nur 2000 EinwohnerInnen, nahe der mexikanischen Karibikküste mit seinen traumhaften Stränden und einem der größten Korallenriffe der Erde. Noch vor 20 Jahren galt der Strand als Yoga-Paradies und Aussteigerort. Man konnte dort zelten oder in günstigen Strandhütten übernachten.
¿Qué ha generado que Tulum pues crezca económicamente?
Diese Beliebtheit hat dazu geführt, dass Tulum wirtschaftlich gewachsen ist. Es gibt mehr Nachfrage. Es kommen immer mehr Touristen, aber auch Leute, die investieren, die immer mehr Gebäudekomplexe bauen im Wald und auch auf dem Küstenstreifen.
Heute leben in Tulum etwa 40.000 Menschen, Tendenz steigend. Millionen Touristen kommen jedes Jahr, vor allem aus den USA und Kanada, aber auch aus Europa und Lateinamerika. Tulum gilt als Partyhochburg. Am 7 Kilometer langen Strandabschnitt reiht sich nun ein teures Hotel an das nächste. Jedes Mal, wenn Ferreira Piña hierher kommt, sieht der Mangrovenexperte neue Gebäude und Parkplätze, die alle illegal in den Mangrovenwald geschlagen worden sind.
Los manglares están protegidos por ley. No pueden ser cortados, alterados, rellenados, modificados.
Die Mangroven sind gesetzlich geschützt. Sie dürfen nicht beschnitten, gefällt oder sonst wie verändert werden. Aber hier in Tulum sieht man ganz klar, dass dieses Gesetz missachtet wird. Diese Spezies werden durch den exzessiven Bauboom geschädigt. Das kann man in Puerto Morelos, Cancun und jetzt auch in Tulum beobachten. Auf dem gesamten Küstenstreifen von Tulum bis zum Biosphärenreservat Ciancan entstehen neue Tourismusprojekte.
Está generando nuevos proyectos turísticos.
Die Hotels werben mit Nachhaltigkeit, haben hübsche Strohdächer und bieten Yoga und veganes Essen an. Aber sie sind auf dem eigentlich geschützten Dünenstreifen gebaut, kritisiert der Biologe Ángel Omar Ortiz.
Die Küstendünen sind durch die Hotelneubauten permanent in Gefahr. Jeder will sein Haus direkt am Meer haben, sodass er nur die Tür aufmachen muss und an den Strand laufen kann. Aber diese Form der Entwicklung steht dem Umweltschutz total entgegen. Entwicklung ist möglich, aber es müssen gewisse Regeln eingehalten werden.
Mittlerweile investieren auch finanzkräftige Konsortien aus Mexiko und den USA in den lukrativen Küstenort. Manche reden vom Tulum-Boom. Auf zahlreichen Schildern am Straßenrand werden BesucherInnen aufgefordert, in Tulum zu investieren. Tausende WanderarbeiterInnen errichten hochpreisige Resorts mitten in den Mangrovenwäldern, wie das Aldea Sama, mit Wohnungen und Lofts für die internationale Elite. Ursprünglich ein Maya-Städtchen, leben die meisten Menschen erst seit einigen Jahren hier und verdienen gut am Tourismus und am Bauboom. Unter ihnen sind digitale Nomaden aus anderen Teilen Mexikos, aus den USA, Kanada und Europa, die nach Tulum gezogen sind, weil sie am Laptop arbeiten können und hier trotzdem günstiger leben als in ihrer Heimat. Aber auch tausende WanderarbeiterInnen, die sogenannte Población Flotante, leben hier mit ihren Familien.
Es ist gut, wir müssen hier arbeiten. Wir wollen, dass wir zurück zur Normalität kommen, um normal arbeiten zu können.
Das ungebremste Wachstum ist für die Natur schon längst zum Problem geworden. Das überlastete Stromnetz wird mit Dieselgeneratoren aufgepeppt. Es gibt keine angemessene Müllentsorgung. Das für ganz Yucatan wichtige Grundwasser sinkt durch den Wasserverbrauch und wird durch Einleitung von ungeklärtem Abwasser verschmutzt. Das bedroht wiederum das zweitgrößte Korallenriff der Erde. Es drohen irreversible Umweltschäden. Tulum steht beispielhaft dafür, was an der Riviera Maya passiert, erklärt der Biologe Angel Omar Ortiz.
Siempre la pérdida de biodiversidad y de esta riqueza biológica de México.
Der Verlust der Biodiversität in Mexiko ist immer die Konsequenz menschlicher Aktivitäten, entweder direkt durch Übernutzung, zum Beispiel durch den Wasserverbrauch in den Städten, oder indirekt durch die Veränderung des Lebensraums und durch Abholzung. Ein weiteres Beispiel für den Eingriff in die Ökosysteme sind zum Beispiel Hotelkomplexe, die auf Mangrovengebieten gebaut werden. Wir verursachen also eine grundlegende Veränderung des Lebensraums dieser Feuchtgebiete. Damit verlieren wir einen großen Teil der Biodiversität und das führt auch zu einer starken Umweltbelastung.
Umweltingenieur Ferreira Pinha, der ja ebenfalls vom Tourismus lebt, sieht für Tulum sogar gar keine Zukunft mehr.
Para mí, Tulum ya se perdió.
Für mich ist Tulum bereits verloren. Diese Entwicklung hätte gebremst werden müssen, bevor solche Großprojekte wie Aldea Samar genehmigt wurden. Aldea Samar ist ein Beispiel exzessiver Bebauung, die niemals hätte genehmigt werden dürfen. Vom biologischen Korridor zwischen dem Nationalpark Tulum und dem Biosphärenreservat Sian Ka'an sind nur noch Reste übrig. Vorher war dieses wichtige Stück Natur durch Mangrovenwälder miteinander verbunden, genau da, wo jetzt die Hotelzone von Tulum ist. Die Natur wurde jetzt durch die ganzen Entwicklungen zerstört. Es gibt noch Mangrovenwälder, aber sie werden immer mehr beschädigt und verschwinden nach und nach.
Für den Schutz der Natur ist eigentlich die Umweltpolizei Profepa zuständig. Doch die leidet unter Personalmangel und Korruption. Anzeigen würden nicht bearbeitet, es werde das Gefühl vermittelt, dass man ja doch nichts dagegen tun könne. Bürgerproteste gegen die Umweltzerstörung gibt es ebenfalls kaum, so Ferreira Pinha in einem Gespräch vor Ort.
Las autoridades competentes se encuentran atados de manos por la falta de personal.
Der zuständigen Behörde sind die Hände gebunden. Gründe sind der Personalmangel und die Korruption. Die wenigen Beamten der Umweltpolizei Profepa sind auf Bundesebene dafür zuständig, den Zustand der Mangroven zu überwachen. Wenn sie keine Unterstützung von der Gemeinde bekommen und auch selbst kein Interesse daran haben, dieses Ökosystem zu beschützen, dann kann man dieses Chaos nicht mehr stoppen. Es gab Proteste der Zivilgesellschaft, um zu verhindern, dass die Mangroven gefällt werden. Und damit konnten wir manchmal etwas erreichen. Aber meistens siegt der Privatsektor gegenüber der Notwendigkeit, diese Grünflächen und vor allem die betroffenen Mangrovengebiete zu erhalten.
De preservar las áreas verdes que tenemos y sobre todo las áreas con manglares que están siendo afectadas.
An der vielbefahrenen Landstraße zu den Stränden und Hotels steht ein kleiner, selbstgebauter Grabstein. Puma steht darauf, weil hier im Dezember 2018 ein Puma überfahren wurde. Sinnbild für die fortschreitende Zerstörung des Lebensraumes eigentlich streng geschützter Raubkatzen wie Puma und Jaguar. Mexiko hat nach Brasilien die zweitgrößte Population des Jaguars, fragt sich nur, wie lange noch. Ferreira Pinha erklärt.
Esta zona es considerada parte del corredor biológico mesoamericano para el jaguar.
Diese Zone ist Teil des mesoamerikanischen biologischen Korridors des Jaguars. Der Jaguar und weitere hier lebende Wildkatzen sind sehr scheu. Sie sind nicht daran gewöhnt, in der Nähe der Menschen zu leben. Die Veränderung ihrer Lebensräume wird zum Verschwinden dieser Spezies führen. Und mit den ganzen Schneisen, Einebnungen, Bauarbeiten, den ganzen Veränderungen der Umwelt, die wir hier verursachen, verringern wir ihren Lebensraum und die Diversität. Und wenn wir von Covid sprechen, wir wollen ohne Pandemien leben. Aber wenn wir die Artenvielfalt auf wenige Spezies reduzieren, wird das in Zukunft nicht mehr möglich sein. Denn wenige Arten in einem Tropengebiet mit vielen Erregern führen zur Ausbreitung neuer Krankheiten. Umso mehr, wenn sich die Menschen von den Wildtieren ernähren.
Ein weiteres Risiko für die Verbreitung von Seuchen ist der Abfall. Bis vor wenigen Jahren wurde der Müll der Boomtown Tulum, Nachhaltigkeit hin oder her, einfach auf eine Lichtung im Wald gekippt. Inzwischen gibt es zwar eine Deponie, von der heißt es aber, sie sei bereits zu klein. Überprüfen kann man das nicht, sie ist vor neugierigen Blicken streng geschützt. Ferreira Pinha fürchtet aber, dass Wildtiere den offen gelagerten Müll fressen und dadurch weitere Gifte und Viren in die Nahrungskette gelangen.
Han venido muchos empresarios a querer comprar tierras, pero que no estamos para vender tierras, al contrario, queremos conservar.
Seit vielen Jahren gibt es auch in Yucatan Geschäftsleute, die sich mit PolitikerInnen verbünden, Grundstücke kaufen und gewinnbringend wieder verkaufen. Die Rede ist dann häufig von der Mafia Agraria.
Mira, yo creo que el valor del mercado es el valor del mercado. Los que entiendan que entrando a la fibra van a ganar más a futuro, los que no lo entiendan, pues ni modo que la vendan.
Wer das ist, dazu wollen sich weder um ihr Land betrogene AnwohnerInnen noch Ferreira Pinha genauer äußern. Fakt ist, durch die rasante Entwicklung droht der biologische Korridor in Yucatan zerstört zu werden, der für die Pflanzen- und Tierwelt so wichtig ist. Nüchtern stellt Ferreira Pinha fest,
alle unsere Naturschutzgebiete, wie das Biosphärenreservat Ciancaan oder der Nationalpark Tulum, sind relativ kleine Grünflächen, die wir erhalten, um den Rest des Landes wirtschaftlich entwickeln zu können. Das wird uns aber nicht helfen, die Biodiversität und unsere international so bedeutsame Fauna zu bewahren.
Tourismusprojekte und Luxusresorts fressen sich auch deshalb immer weiter ins Landesinnere, weil der Bauboom an der Küste Tulums im Süden vom Biosphärenreservat Ciancaan aufgehalten wird. Das UNESCO-Welterbe besteht aus tropischen Wäldern, Mangroven und Lagunen und ist doppelt so groß wie das Saarland. Angel Omar Ortiz ist nicht nur Biologe, sondern seit 2012 auch Direktor des riesigen Naturschutzgebietes. Er hat nur 23 Mitarbeiter, davon sind 14 Parkschützer. Zu wenig, um Wilderer und alle illegal auf dem riesigen Areal errichteten Bauten und Straßen aufzuspüren. Die eigentliche Gefahr lauert aber direkt außerhalb der Grenzen von Ciancaan, erklärt Ortiz.
Im Einflussgebiet wächst die Infrastruktur völlig ungeordnet. Die Entwicklung außerhalb des Schutzgebietes wirkt sich auf drinnen aus. Die veränderte Bodennutzung, die Eingriffe im Wald, die Verschmutzung des Grundwassers. Es gibt drei Siedlungsprojekte, die rund um Ciancaan gebaut werden sollen. Der Bau dieser Siedlungen bringt genau solche Probleme mit sich, wie die Verschmutzung des Grundwassers. Es gibt auch Interessengruppen, die sich Landstücke aneignen und dort bauen. In Mujil zum Beispiel, mit den wunderschönen Lagunen Mujil und Chunyaxche, soll eine Stadt gebaut werden, größer als das Tulum von heute.
Darüber hinaus plant die mexikanische Regierung unter Präsident Andrés Manuel López Obrador groß angelegte Infrastrukturprojekte wie den Maya-Zug, der direkt an der Grenze des Biosphärenreservats Ciancaan vorbeiführen soll. Auch ein Flughafen für Tulum ist geplant. Dann könnten die TouristInnen zukünftig noch einfacher und noch zahlreicher nach Tulum kommen. Außerdem gibt es Gerüchte über geplante Hotelprojekte auch innerhalb des Schutzgebietes. Die UNESCO erklärt dazu auf Anfrage, darüber keine Informationen erhalten zu haben. Die nächste Überprüfung des Welterbes ist aber erst für das Jahr 2026 geplant. Trotz dessen hat Ferreira Pinha noch die vage Hoffnung, dass man aus den Fehlern lernt, die vor Jahrzehnten in Cancun gemacht wurden und die sich jetzt in Tulum wiederholen.
Die Umweltproblematik ist hier in Tulum so massiv, dass ich inzwischen glaube, dass es kein Zurück mehr gibt. Vielmehr muss man in Zukunft gucken, auf welche Art und Weise das neue Tulum etwas umweltschonender sein könnte. Denn das, was es gab, wird es nicht mehr geben. Es gibt keinen Weg mehr zurück zu dem Tulum von früher.
Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Es ist Samstagabend, der 10. November in einem Clubkeller in Berlin-Kreuzberg. Das Stimmengewirr lateinamerikanischer Dialekte erfüllt den Raum unter der Diskokugel. Fünf Mitglieder des Chors Che La La Pi stehen auf der Bühne und spielen auf Klanghölzern und dem Envike, dem typischen Musikinstrument der Toba, das ähnlich aussieht wie eine Geige. Die MusikerInnen tauschen zustimmende Blicke mit Lagarti Giando, dem argentinischen DJ am Mischpult. Der hat sich ebenfalls eine Tracht der Toba übergestreift und nickt im Takt. Die Mischung indigener Gesänge und basslastiger Elektro-Cumbia erinnert an das, was heute oft Ethno-Techno genannt wird und ließe sich wohl im Bereich World Music einordnen. Das Publikum tanzt ausgelassen auf dem lila erleuchteten Dancefloor. Der Sound des Albums mit dem passenden Namen Raíces y Remixes kommt gut an, erzählt uns Produzent und Tourmanager Sebastián Fernández.
La verdad que el público acá recibió muy bien.
Das Publikum in Europa hat uns sehr gut aufgenommen. Sie verstehen, dass unsere Musik nicht nur ein Remix ist, sondern ein Live-Experiment. Es ist ja eine Sache, Musik einmal elektronisch neu zu arrangieren. Was wir machen, ist nochmal anders, denn wir bringen die beiden Musikstile auf der Bühne jedes Mal wieder live zusammen und improvisieren damit. Das machen nur sehr wenige KünstlerInnen. Weltweit gibt es kaum indigene Gruppen, die ihre Musik remixen lassen und noch wenigere, die selbst aktiv ihren Sound mit anderen Stilen mischen. Ich denke, das macht unser Projekt besonders interessant.
Der Chor Che La La Pi und seine Mitglieder sind seit einigen Jahren als lebendiges UNESCO-Weltkulturerbe anerkannt worden. Claudio Lago, derzeitiger Leiter des Chores, berichtet über dessen lange Tradition.
Der Chor entstand im Jahr 1962 in Argentinien in der Provinz Chaco. Die Mitglieder haben sich seither intensiv damit beschäftigt, was unsere Kultur ist, was sie für uns ausmacht und wie sie uns repräsentiert. Welche Weltanschauung, welche Sprache, welche Traditionen wir haben. Dabei ging es von Anfang an darum, dass unsere jahrhundertealte Kultur in der Zukunft nicht verloren geht.
Der Name des Chors, Che La La Pi, entstammt der Sprache der Toba, Quom, und bedeutet übersetzt etwa Chor der Singdrosseln. Raíces y Remixes ist bereits das vierte veröffentlichte Album von Che La La Pi. Über 3 Jahre hat die Zusammenarbeit mit den DJs King Koya, Lagarti Giando, Chancha Via Circuito, Ciudad Satellite und Freakstylers gedauert.
Das Projekt Remixes war zu Beginn sehr harte Arbeit. Vor allem ein Ensemble aus unserer einheimischen Musik mit den elektronischen Klängen und Rhythmen herzustellen, diese spezielle Verbindung zu finden und sich darauf einzulassen, hat einige Zeit gedauert. Das Resultat ist das erschienene Album Raíces y Remixes.
Mit den Schallplatten und CDs im Gepäck und mit der Unterstützung durch das Kulturministerium der Provinz Chaco konnte eine Delegation des Chores nun auf Europatournee gehen. Für Verschnaufpausen, Sehenswürdigkeiten oder um eine Vorführung des Lacino Film Festivals in Berlin anzuschauen, blieb nach dem Auftritt leider keine Zeit.
Wir sind am 7. November in Madrid angekommen und hatten dort den ersten Auftritt. Danach waren wir in Magdeburg und heute war Berlin dran. Morgen geht es direkt weiter nach Ungarn, wo wir 3 weitere Auftritte haben.
Nach ein paar Selfies mit dem Publikum, für Freunde und Familie daheim, verschwand der Coro Che La La Pi erst im Backstage und wenig später im Taxi zurück ins Hotel. Wer das Konzert verpasst hat, kann sich das Album Raíces y Remixes aber immer noch kostenlos im Internet anhören.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.